Von New York geht's jetzt wieder zurück nach Österreich ins Puls24-Studio und mein Kollege Jakob Wirl und ich, Bianca Ambros, wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen.
Ganz genau so ist es. Herzlich willkommen zu unserer neuen Hauptabendsendung Beide Seiten live.
Ja, und wenn Sie vielleicht heute aufgrund des Alltagsstresses einfach keine Zeit gehabt haben, sich zu informieren über das Weltgeschehen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir bieten Ihnen nämlich ab sofort jeden Abend einen kompakten, informativen und vor allem auch unterhaltsamen Nachrichtenüberblick.
Wir bemühen uns. Ich würde sagen, los geht's. Verschärfte Waffengesetze und mehr Abschiebungen. Bei dem islamistischen Attentat im deutschen Solingen werden am Freitag 3 Menschen getötet und mehrere schwer verletzt. Kanzler Olaf Scholz will jetzt mit aller Härte und Schärfe gegen Gefährder vorgehen. Wir diskutieren dazu gleich beide Seiten. Und zwar mit Michael Jungwirth von der Kleinen Zeitung und mit Magdalena Punz von Puls24.
Außerdem, euer Wille geschehe. Das ist nur einer der FPÖ-Wahlslogans, der aktuell heiß diskutiert wird. Mit welchem umstrittenen Saga die Blauen da in den Wahlkampf starten, gleich.
Ja, und sie ist wahrscheinlich die umstrittenste Ministerin des Landes aktuell. Leonore Gehwessler von den Grünen ist heute zu Gast bei uns im Puls24-Studio. Mein Kollege Jakob Wirl wird das Interview mit ihr führen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, es gibt einiges zu besprechen.
Ja, wir wollen aber jetzt nicht nur über Themen berichten, sondern wir wollen Ihnen verschiedene Meinungen präsentieren, damit Sie sich dann Ihr eigenes Bild machen können.
Und genau deshalb beleuchten wir beide Seiten.
Zunächst zu diesem Thema.
Sollen abgelehnte Asylwerber nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden? Darüber wird derzeit in Deutschland diskutiert. Auslöser ist eben dieser tödliche Messerangriff eines 26-jährigen Syrers in der deutschen Stadt Solingen.
Mit Blumen und andächtiger Miene besucht der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz heute Solingen. 3 Tage nachdem dort 3 Menschen bei einem mutmaßlichen Terroranschlag getötet und 8 weitere verletzt werden. Der Regierungschef zeigt sich wütend und zornig. Er verspricht Maßnahmen, um solche Taten künftig zu verhindern.
Offensichtlich wird es jetzt darum gehen, dass wir die waffenrechtlichen Regelungen, die wir in Deutschland haben, noch einmal verschärfen. Das gilt insbesondere, was den Einsatz von Messern betrifft. Wir werden alles dafür tun müssen, dass diejenigen, die hier in Deutschland nicht bleiben können und dürfen, auch zurückgeführt und abgeschoben werden.
Der deutschen Opposition ist das aber zu wenig. Die CDU fordert, dass Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan wieder möglich gemacht werden. Außerdem soll ein kompletter Einwanderungsstopp über beide Länder verhängt werden. Doch sollen Menschen aus diesen Ländern schneller und vermehrt abgeschoben werden? Oder widerspricht das unseren Grundrechten?
Sollen abgelehnte Asylwerber also schneller abgeschoben werden, auch in Staaten wie nach Afghanistan und Syrien? Das ist eine Frage, die sich nicht nur in Deutschland stellt, sondern natürlich auch bei uns in Österreich derzeit.
So ist es. Es wird gerade heiß diskutiert und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und zwar bei Ihnen, Herr Jungwirth. Also mehr Abschiebungen fordert da jetzt eben auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Ganz konkret auch Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. Seit Jahren finden ja in Deutschland keine Abschiebungen mehr in diese beiden Länder statt. Und Herbert Kickl, der schlägt jetzt eben in Österreich in eine sehr ähnliche Kerbe, obwohl bei uns ja theoretisch Abschiebungen in die genannten Länder bzw. nach Afghanistan sehr wohl möglich wären oder nicht. Also was konkret könnte man denn da jetzt verschärfen?
Also ich glaube, eine generelle Abschiebung nach Afghanistan, nach Syrien wird nicht möglich sein, denn beide Länder befinden sich, also zumindest Syrien, noch im Krieg. Die Taliban regiert. Also jemanden dorthin abzuschieben, der dann um sein Leben fürchten musste, es wird nicht gehen. Aber der VfGH hat vor gar nicht allzu langer Zeit entschieden, dass in Einzelfällen das sehr wohl möglich ist. Also ich glaube, dass das ein Weg ist, der beschritten werden kann, dass man sich die Einzelfälle anschaut, Syrien, auch Afghanistan und die Leute dorthin abschiebt. Also da ist sicher noch Luft nach oben. Der Fall Solingen ist ein bisschen anders gelagert und ich glaube, das ist das, was die Leute so aufregt. Da geht es darum, dass der Syrer nach Bulgarien hätte abgeschoben werden sollen, weil er in Bulgarien erstmals europäischen Boden betreten hat. Die Abschiebung fixiert war, er untergetaucht ist und nach 3 Monaten er wieder aufgetaucht ist und er dann geblieben ist und diese Abschiebung dann nicht mehr erfolgt ist, weil das nur innerhalb von 2 Monaten passieren hätte dürfen. Mhm. Also das ist, glaube ich, also das ist In einer Woche oder in 6 Tagen wird in Deutschland gewählt, in Thüringen, in den osteuropäischen, in den ostdeutschen Ländern. Also solche Sachen, das ist ein Konjunkturprogramm für die AfD oder auch für andere Parteien in Österreich. Und ich glaube, dass die Politik, die deutsche Politik und die österreichische mehr als gefordert ist, da hier endlich eine gewisse Handlungsfähigkeit an den Tag zu legen.
Jetzt werden in Österreich viele Menschen nicht abgeschoben, weil sie unter subsidiärem Schutz stehen. Magdalena, was bedeutet das denn überhaupt und gilt das auch für Menschen aus Afghanistan und Syrien?
Ja, wir haben Grundrechte, wir haben Menschenrechte und ja, jemand, der flieht, der hat ein Recht auch auf Schutz, wenn er zum Beispiel aus einem Kriegsland wie Syrien oder Afghanistan eben kommt. Und wir dürfen auch eines nicht vergessen, das sagt die andere Seite, nämlich, dass viele dieser Menschen ja aus diesen Ländern flüchten aufgrund von Islamisten, gerade aus Syrien, wo der Islamische Staat ja sehr, sehr groß war. Und das ist etwas, was man eben nicht vergessen soll und darf. Und dementsprechend sagen hier viele, wir können in diese Länder nicht zurückschieben. Das geht nicht. Das ist nach wie vor sehr schwierig. Abgesehen davon müsste man dann mit anderen Terrororganisationen, wie zum Beispiel den Taliban, wenn man jetzt von Afghanistan spricht, kooperieren oder auch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, der ja auch nicht unumstritten ist. Natürlich muss etwas passieren, das ist klar, da sind sich ja auch alle einig, auch jene, die sagen, abschieben geht nicht. Man kann hier mit weiteren Waffenverbotszonen arbeiten, man kann mit Messertrageverboten, das ja auch in Österreich angedacht ist, arbeiten, aber abschieben in ein Kriegsland, das geht nicht, das ist gegen die Menschenrechte.
Jetzt sagt aber die andere Seite eben, naja, wenn eben dadurch aber dann Personen geschützt werden und es eben zu weniger Terroranschlägen kommt, dann sollte man vielleicht dennoch mit den Taliban kooperieren. Wie ist da die Sicht der Dinge?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Es wird ja nicht gesamt Afghanistan von den Taliban kontrolliert, schon ein großer Teil. Und da gibt es schon noch gewisse Teile, wo man Leute abschieben, wo man die Leute hinabschieben könnte. Aber ich glaube, das Problem ist, sind ja nicht nur die Fälle Afghanistan und Syrien, nicht? Es gibt ja viele Länder, wohin man Leute abschieben könnte, wo es aber keine Rückführungsabkommen gibt. Also die Politik ist da schon gefordert. Also wenn ich das richtig sehe, die Deutschen können Leute in viel mehr abschieben, in Länder, viel mehr Länder abschieben als zum Beispiel Österreich, weil Deutschland mehr Rückführungsabkommen mit diesen Ländern hat, was im Fall von Österreich nicht der Fall ist. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Auch die zweite Sache ist, was wir nicht wissen vom Innenministerium, wir versuchen das seit mehreren Jahren herauszufinden, wie viele Leute einen negativen Bescheid in Österreich haben und nicht abgeschoben werden können. Aus welchen Gründen? Vielleicht aus guten Gründen, weil sie dann politisch verfolgt werden oder weil die Behörden der Sache nur halbherzig nachgehen.
So wie im Fall jetzt in Deutschland.
Wie im deutschen Fall. Also das ist zum Beispiel eine offene Sache. Da gibt es bis dato keine Antwort des Innenministers.
Magdalena, du hast vorhin mögliche Waffenverbote angesprochen. Jetzt sagt der Chef der deutschen CDU, das Problem sind nicht die Messer oder die Waffen, sondern das Problem sind die Menschen, die diese Messer tragen. Ist das so einfach?
Er hat natürlich einen gewissen Punkt, ja, das ist ganz klar und das sieht man ja auch in Österreich. Man fordert hier auch von Seiten des Innenministeriums ein Messertrageverbot. Das hat schon einen gewissen Grund, allerdings hat man hier auch große Ausnahmen festgelegt und das ist jetzt quasi das, was du meinst. Bringt sich das dann überhaupt was? Wenn jetzt jemand ein Picknick macht oder ein Pfadfinder draußen ist, darf man natürlich ein Messer mittragen. Ja? Aber was sich schon auch zeigt, das zeigt auch die Statistik rund um diese Waffenverbotszone in Wien, dass es einfach wirklich weniger Straftaten gibt. Also da haben Sie, glaube ich, erst kürzlich erst auch ein Resümee, dass das schon etwas bewirkt, wenn man sagt, es ist nicht erlaubt, mit einem Messer rauszugehen, weil es einfach auch eine ganz andere Handhabe für die Polizei ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden aufgreife, der kein Pfadfinder ist und der offensichtlich kein Picknick macht, dann kann ich dem auch viel leichter ein Messer abnehmen und den auch zur Verantwortung ziehen.
Wir kommen damit zum nächsten Thema, bei dem wir beide Seiten beleuchten und da geht es um eine Forderung der ÖVP. 1.000 Euro zusätzlich für Vollzeitbeschäftigte, nämlich das will die ÖVP und präsentierte im Zuge ihres Wahlkampfprogramms auch eben diesen Vorschlag. Welche Steuerentlastungen der Kanzler Karl Nehammer da außerdem verspricht, das sehen Sie einfach selbst.
Steuerfreie Überstunden, weniger Abgaben für die unterste Einkommensschicht und als Zuckerl 1.000 Euro für alle Vollzeitarbeitenden pro Jahr. Das und mehr verkünden Bundeskanzler Karl Nehammer und Wirtschaftsbund-Obmann Karl Mara von der ÖVP heute in Wien. Die Volkspartei macht also Steuersenkungen zu einem Hauptthema des türkisen Wahlkampfes. Die Frage aber bleibt, sind die Steuervorhaben der ÖVP umsetzbar und realitätsnahe oder doch nur ein Versuch, mit Schlagzeilen WählerInnen zu mobilisieren?
Der Leistung muss sich also wieder lohnen, sagt da die ÖVP. Wir kennen das ja auch schon von den Neos, die das auch immer wieder plakatieren. Aber bleiben wir bei der ÖVP. Magdalena, was sind denn da jetzt die Forderungen der ÖVP?
Ja, die ÖVP sieht hier ganz dringenden Handlungsbedarf, wenn es um die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht und vor allem, wie man hier die breite Mitte der Gesellschaft entlasten. Und dementsprechend hat man hier im Wahlprogramm oder setzt hier auch bei dieser Nationalratswahl im September auf ein Steuersenkungsprogramm. Das sind unterschiedliche Zuckerl, die man hier anbietet. Aber das haben wir auch ganz kurz schon im Beitrag gehört. Es soll sich Leistung lohnen, wie du schon richtig gesagt hast. Das heißt, all jene, die Vollzeit arbeiten sollen, dafür auch belohnt werden und damit eine Steuergutschrift von 1.000 Euro bekommen. Das ist, soll ein Anreiz sein, dass hier die Arbeiterinnen und Arbeiter von der Teilzeit in die Vollzeit wieder wechseln. Also das ist so die Idee, die man hier von Seiten der ÖVP hat. Das ist ja auch in diesem großen Österreich-Plan schon festgeschrieben gewesen von Seiten der ÖVP. Und auf das setzt man sich jetzt vor der Nationalratswahl nochmals stärker.
Herr Jungwirt, wo war die Leistung der ÖVP? Sagen wiederum andere, was sind denn die Argumente derer, die sagen, naja, das kommt ein bisschen spät jetzt?
Also das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ich bin ja wirklich schon relativ lang in diesem politischen Geschäft. Ich glaube, seit 25 Jahren fordert die SPÖ soziale Gerechtigkeit. In jedem Wahlkampf kommt es und die ÖVP fordert, der Mittelstand muss entlastet werden, Leistung muss sich lohnen. Also die ÖVP, wenn man das jetzt angeschaut, seit 38 Jahren stellt sie den Wirtschaftsminister, seit 25 Jahren den Finanzminister. Also und immer zu argumentieren, der andere Koalitionspartner Schuld ist halt auch eher ein Armutszeugnis. Also das ist das Problem, dass die Glaubwürdigkeit halt einfach nicht vorhanden ist. Und natürlich, die Frage ist wirklich berechtigt, was hat man bisher gemacht? Warum hat man es bisher nicht zustande gebracht? Nicht? Die Grünen, kleiner Koalitionspartner, die FPÖ auf einer ähnlichen Wellenlänge. Okay, bei der SPÖ waren wir in der Juniorpartnerrolle. Früher hat man auch den Kanzler gestellt mit der FPÖ und dem BZÖ. Also das vieles hätte man wirklich schon realisieren können. Also deshalb ist die Glaubwürdigkeit enden wollen.
Und reichen da auch tatsächlich 1.000 Euro wirklich aus, um jemanden von der Teilzeit dann in die Vollzeit zu bringen, ist die eine Frage. Und die andere Frage ist auch, wie sehen das Wirtschaftsexperten und Expertinnen? Weil da haben wir immer wieder auch gehört, während diesen Einmalzahlungen, dass das genau das falsche Tool wäre jetzt, gerade in Zeiten wie diesen, wo die Inflation nach wie vor noch immer hoch ist.
Also man muss sich das genau, glaube ich, ausrechnen. Also wenn es sich auszahlt, wenn es sich rechnerisch auszahlt, werden das die Leute schon machen. Aber die Frage ist wirklich, also ob das wirklich greift oder ob das einfach nur jetzt populistisch in die Kameras gesagt wird, in knapp 5 Wochen wählen wir, Vollzeitbonus 1.000 Euro, klingt natürlich toll. Und am Tag nach, am 30. ist alles wieder vergessen. Also ich bin da sehr skeptisch. Schon sehr oft alles gehört und nie realisiert oder wenig realisiert oder nur in Mini-Ansätzen.
Ist das möglicherweise auch schon so ein bisschen das Ziel, das so darzustellen, dass man sagt, dass ÖVP, naja, das ist schon das, was ihr bekommt, wenn ihr uns wählt? Ist das schon Wahlkampftaktik, was wir erleben?
Es ist auf jeden Fall ein Wahlkampfthema, deswegen schreibt man sich ja jetzt auch so groß auf das Wahlprogramm und sagt, wenn ihr uns wählt, dann bekommt ihr das und das. Das machen aber alle Parteien so. Die Grünen hatten heute Wahlkampfauftakt und haben gesagt, wenn ihr uns wählt, dann bekommt ihr eine saubere Luft und ein gesundes Klima. Das ist ganz klar, dass das natürlich ein Wahlkampfzuckerl ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man Leute aus der Teilzeit in die Vollzeit holen möchte, dann sind sie ja meistens betroffen, sind Frauen, vor allem Mütter, die nach dem ersten Kind laut Statistik eben nicht mehr Vollzeit zurückkehren, müssen auch die Betreuungsplätze hier gesichert werden. Und das ist ja auch etwas, was man von Seiten der ÖVP verbessern möchte.
Es bleibt jetzt bei uns weiterhin politisch, doch jetzt sprechen wir eben über eine Partei, die weniger wegen ihres Programms, sondern wieder einmal wegen Unstimmigkeiten und Grabenkämpfen innerhalb der Partei Schlagzeilen macht. Wisst ihr das ja schon?
Ich glaube, das ist die SPÖ.
Ja, absolut richtig. Die SPÖ.
Dieses Mal ist es die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ, die ihrem Parteichef Andreas Babler ein Bein stellt. Vor wenigen Tagen erblickt eine interne E-Mail von ihr an Babler das Licht der Öffentlichkeit. In der Mail äußert Bures scharfe Kritik am SPÖ-Wahlprogramm. Unter anderem sehe sie die Gefahr, dass die SPÖ mit diesem Programm nicht ernst genommen werden könne. Berechtigte Kritik oder unnötige Streiterei vor der Wahl?
Freund, Feind, Parteifreund, das gilt offenbar ganz besonders stark in der SPÖ. Herr Jungwirth, Buris hat durchaus recht mit ihrer Kritik, sagen allerdings die einen.
Also diese Zwistigkeiten, weil die Frage war, welche Partei wohl ist. Vor 10 Jahren, 15 Jahren war es die ÖVP. Also das ist schon interessant. Also diese Sachen kannte man früher von der ÖVP. Die SPÖ war immer einigermaßen homogen und das ist komplett gekippt. Und das ist schlimmer, als man sich das vorstellen kann. Letzte Woche mit dem Linzer Bürgermeister Luger, jetzt mit der Frau Buris. Die hat es schriftlich, sie argumentiert, sie hat es schriftlich gemacht, weil der Wunsch war, dass die Löwelstraße, also die Parteizentrale, das schriftlich bekommt. Aber es ist natürlich völlig klar, sie ist ein politischer Profi, sie hat gewusst, jedes schriftlich ist ein Giftel, das kommt an die Öffentlichkeit, ist auch an die Öffentlichkeit gekommen, auch wir haben es bekommen. Also die Situation ist natürlich fatal für den Herrn Babler, aber es geht natürlich auch um die inhaltliche Frage und da ist, glaube ich, die Kritik der Frau Buris hat schon was für sich. Sie sagt einfach, er beschäftigt sich mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Die großen Themen, da setzt er falsche Schwerpunkte aus ihrer Sicht. Die ganzen Angebote sind finanziell nicht entsprechend unterfüttert, Unernsthaftigkeit. Also es geht natürlich um diesen Linkskurs. Unter Frau Buris und dem Herrn Ludwig ist dieser dezidierte Linkskurs mit dieser Rhetorik der 80er Jahre, der jungen Generation, der SPÖ, der SJ, einfach nicht zuwider.
Nicht ernsthaft genug.
Und das ist eine massive inhaltliche Kritik, aber natürlich kann man da Frau Buris sagen, aber der ist jetzt gewählt worden, also eigentlich schweige lieber, nicht? Also die Kritik, glaube ich, ist durchaus berechtigt, nur kommt sie natürlich zu einem fatalen Zeitpunkt.
Magdalena, was sagt denn das Babler-Lager jetzt eben zu diesem aufgetauchten Giftel, wie Sie es angesprochen haben, Herr Jungwirth, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt?
Naja, dieser Vorwurf geht laut den Unterstützerinnen und Unterstützern von Andreas Babler natürlich ins Leere. Die sagen ja, wir haben dieses Programm ausgearbeitet und jeder hatte die Möglichkeit, sich hier einzubringen. Es wurden auch Dinge, die man verändert haben wollte oder wo man noch Ideen hatte, ins Programm eingearbeitet. Von Frau Buris, so heißt es, gab es aber nichts, was irgendwie beanstandet wurde. Und dementsprechend sagt man, wir haben uns da jetzt nicht falsch verhalten. Einer der Unterstützer von Andreas Babler ist der Landeskaiser in Kärnten, Peter Kaiser, also der Landeshauptmann, und der nennt in einem Interview mit dem Standard, glaube ich, diese Aktion unnötig. Also da ist es ganz klar, dass er sagt, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber Babler hat seine Fans, das ist die rote Basis, und die sind davon überzeugt, dass er das schaffen kann, dass er an der Spitze bleiben kann, dass er Kanzler kann und die Unterstützung der Gremien eigentlich nicht braucht.
Allein das ist schon bezeichnend, dass dieses interne E-Mail überhaupt auftaucht und in die Öffentlichkeit geleakt wird. Das sagt eigentlich schon viel aus über den Zustand, würden wahrscheinlich auch viele Babler-Fans sagen.
Ja, es gibt ja schon Verschwörungstheorien dazu, dass das natürlich alles ein Plan war. Du hast es ja auch schon gesagt, dass hier ein Profi wie Doris Buris oder auch Michael Ludwig genau weiß, wenn ihr sowas verschickt, dann kommt das natürlich geleakt an die Öffentlichkeit. Das kann man schon irgendwie gezielt natürlich steuern. Die Verschwörungstheorie dahinter ist, dass die Wiener SPÖ möchte, dass die SPÖ auf Bundesebene ohnehin nur Platz 3 schafft, damit nicht in die Regierung kommt, damit sich die Wiener SPÖ aufstellen kann und bei den Landtagswahlen 2025 und sich hier sozusagen profilieren kann. Das ist so eine Verschwörungstheorie oder eine Theorie, die man hier irgendwie in der Hand hat. Fakt ist, es ist sicher nicht besonders repräsentativ, positiv nach außen hin an die Wählerinnen und Wähler, wenn die eigene Partei offenbar hier nicht einig auftritt vor einer so wichtigen Wahl.
Also ein unnötiger Angriff von Ihnen, sagen die Anhänger und Anhängerinnen von Andreas Babler in der Partei, und durchaus berechtigte Kritik, sagen wiederum andere. Damit haben wir auch hier beide Seiten beleuchtet und kommen zum letzten Thema. Politisch schließen wir damit mal vorerst ab.
Ja, und kommen jetzt zu einem interessanten neuen Gesetz aus Australien. Vielleicht kennen Sie die Problematik ja selbst. Es ist Wochenende.
Ich glaube, wir kennen es ganz gut, oder?
Ja, aber bei uns ist eine andere Situation mit Live-Nachrichten. Aber es ist Wochenende. Plötzlich ruft der Chef oder die Chefin an und dann braucht er ganz dringend etwas von Ihnen. Am anderen Ende der Welt geht das jetzt eben nicht mehr, denn das Gesetz, das soll eine klare Linie zwischen Berufs- und Privatleben ziehen.
Das heute in Kraft getretene Gesetz räumt Millionen von ArbeitnehmerInnen das Recht auf Nichterreichbarkeit ein. Australien verbietet ArbeitgeberInnen jetzt, ihren Leuten außerhalb der Arbeitszeit Nachrichten zu schicken oder sie anzurufen. Ein Rechtsrahmen, den auch das EU-Parlament seit Jahren fordert. Denn die Umfragen zum Befinden in der Arbeitnehmerschaft sind seit Jahren beunruhigend. Fest steht, die psychische Belastung steigt. Damit werden auch in Europa die Rufe nach einer Grenzziehung zwischen Job und Freizeit immer lauter. Doch ist so ein Gesetz tatsächlich die Lösung? Werden ArbeitnehmerInnen dadurch wirklich entlastet?
Es sollte natürlich nicht so sein, aber wie gesagt, bei uns ist das ein bisschen ein Ausnahmefall, denn wenn irgendwo ein Terroranschlag passiert, dann glaube ich, werden wir alle angerufen von der Redaktion, dass wir einfach schnell kommen müssen, damit wir berichten. Aber gut.
Arbeitnehmer nicht entlastet. Sie werden vielleicht zumindest nicht am Sonntag aus dem Schlaf gerissen. Nein, Scherz beiseite, Freizeit muss Freizeit bleiben, sagt die eine Seite. Welche Argumente gibt es denn für dieses Gesetz für Nichterreichbarkeit, Magdalena?
Wenn man nicht 24 Stunden bezahlt bekommt oder Bereitschaft bezahlt bekommt, dann hat man diese auch nicht zu arbeiten oder muss diese auch nicht arbeiten. Und da ist ganz, ganz klar das Wort Work-Life-Balance im Fokus. Das heißt, man muss auch mal abschalten können, denn nur wenn man das macht, dann kann man auch die Arbeit gut machen. Mentale Gesundheit ist ein riesengroßes Thema. Das Thema Burnout ist ein großes Thema. Wir sehen das, dass das sehr viele Leute betrifft, die einfach zu viel arbeiten, immer erreichbar sind und dann einfach irgendwann nicht mehr können. Und dementsprechend sagt man, es muss irgendwann auch mal Stopp sein. Wenn es nicht dringend notwendig ist, dann hat der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin das Recht zu sagen, ich hebe mein Handy nicht ab, ich habe mein Handy abgedreht, ich beantworte keine E-Mails, das ist in Ordnung. Und es wäre jetzt nicht so, als wäre es nur am anderen Ende der Welt, so in Australien, sondern auch in Frankreich gibt es seit 2017 bereits ein Gesetz, dass es in Unternehmen die Möglichkeit geben muss, abschalten zu können, also ein Recht auf Abschalten. Also das gibt es durchaus schon in einigen Unternehmen und eben auch in europäischen Ländern wie Frankreich.
Jetzt sagt aber die andere Seite, man muss da schon ein bisschen differenzieren, je nachdem, welchen Job man eben auch ausübt. Vielleicht braucht man bei der Polizei plötzlich Verstärkung oder beim Rettungsdienst oder in einem Werk fängt irgendwas zu brennen an. Es braucht dringend einen Techniker zum Beispiel, oder?
Nein, also ich glaube, wie gesagt, die Journalisten, ein Beispiel, die Polizei, die Feuerwehr. Was ist, wenn im Krankenhaus, da geht es jetzt nicht um einen Terrorangriff, oder auch in Schulen, wenn plötzlich 20 Lehrer ausfällen, wenn sie krank werden? Das heißt, die anderen Lehrer, also bei den Lehrern ist vielleicht jetzt blöd, aber nehmen wir ein Krankenhaus, 100 Ärzte, 20 arbeiten, von den 20 fallen 10 aus, die anderen 90 oder die anderen 80 heben ihre Hände nicht ab. Das heißt, wenn 10 Ärzte ausfallen, können nur noch 10 Ärzte dort arbeiten. Also man muss sich das, glaube ich, schon ein bisschen auf die Praktikalität hin anschauen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Vom grundsätzlichen Ansatz, glaube ich, kann man das schon befürworten, dass man nicht rund um die Uhr irgendwie am Handy klebt. Aber ich glaube, eine gewisse Flexibilität ist auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall gegeben sein. Und nicht nur bei uns Journalisten und nicht nur bei der Polizei.
Also spätestens, wenn es um Leben und Tod geht, dann sollten die Menschen erreichbar sein, sagt die eine Seite. Die andere Seite sagt, es ist aber trotzdem wichtig, Freizeit auch zu haben. Stichwort Freizeit, für ihn ist Freizeit ein Fremdwort. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens an unsere beiden Gäste, okay, bevor Dankeschön. Wir weitermachen, nämlich mit Kollegen Werner Seeker, der kennt sowas wie Freizeit eigentlich gar nicht.
Möchte man
das
meinen,
für ihn beginnt nämlich nicht. Der Arbeitstag erst nach dieser Sendung und zwar mit durchaus interessanten und kontroversen Gästen und Themen, die wild umstritten sind.
Wild umstritten ist zurück aus der Sommerpause und auch wir besprechen natürlich den Wahlkampfauftakt der Grünen, die Wahlkampfprobleme bei der SPÖ, bei Andreas Babler und so manche Wahlkampfaussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dann sprechen wir auch über diesen schrecklichen mutmaßlichen Terrorangriff von Solingern am Wochenende. All das besprechen wir mit unseren Gästen, mit der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Gdolski, dem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und mit Falter-Journalist denn Barbara tot. Wir freuen uns auf Sie.
Hochkarätige Besetzung also heute bei Wild umstritten und hochkarätige Gäste jetzt auch bei uns im Studio.
Absolut, so ist es. Wir begrüßen jetzt Alexandra Nindl, unsere Puls24-Kollegin, hier bei uns, um einen Überblick uns zu geben über sämtliche weitere wichtigen Themen des Tages.
Danke für die Blumen. Ich freue mich irrsinnig, mit euch beiden heute hier das erste Mal sitzen zu dürfen, wie du schon gesagt hast. Einige Themen habe ich jetzt mitgebracht. Ich habe geschaut, was so gern geklickt wird, was heute auch so ein bisschen quer durch die Medienlandschaft viral gegangen ist. Und ratet einmal, welches Thema da nicht fehlen darf.
Ich glaube, das sind die FPÖ-Wahlplakate, wenn ich mich eben an Freitag erinnere,
Wahlkampf,
wo sie veröffentlicht wurde.
Generell,
ja. Ja, aber die Plakate sind schon besonders.
Das stimmt, ja.
Ich gebe euch beiden recht. Wahlkampf einmal ganz allgemein dominiert natürlich die Schlagzeilen. Parteien und in den letzten Tagen natürlich auch die FPÖ. Da sind die Wahlkampf, die ersten Plakate eben präsentiert worden. Und zwei sorgen da doch so ein bisschen für einen Aufreger. Ich habe sie auch mitgebracht, vielleicht können wir da ganz kurz reinschauen. Eines davon, jetzt kann man es da nicht ganz so gut lesen, aber es steht auf jeden Fall drauf, dein Herz sagt ja, das steht links unter Herbert Kickels Kopf und rechts steht euer Wille geschehe, auffällig, ja, ne?
Also ich dachte, wie ich das erste Mal gesehen habe, eben am Freitag bei dieser Plakatpräsentation, ich dachte, vielleicht ist das eher eine Werbung für die Kirche als eben jetzt für eine politische Partei.
Kommt dem einen oder anderen sicher von dem Gebet eben bekannt vor, aber das ist natürlich nicht das, was jetzt Herbert Kickl konkret meint. Er meint, er will damit natürlich direkt die Wählerinnen und den Wähler ansprechen, mit einer ganz direkten Ansprache sozusagen, damit die auch wirklich sozusagen sich angesprochen fühlen. Und Herbert Kickl, nicht Herbert Kickl, sondern die FPÖ allgemein, hat er immer schon darauf gepocht in den letzten Jahren für auf mehr direkte Demokratie. Es soll mehr, das Volk sozusagen soll mehr mitbestimmen können und er sagt ja auch schon seit einiger Zeit, er würde nicht nur Kanzler, sondern Volkskanzler werden, so zumindest einmal auf dem einen Plakat, das man so interpretieren könnte. Und das andere Plakat, wo er das Herz anspricht, da versucht sich, könnte man meinen, vielleicht er sich sogar von seiner ja ganz weichen und ja streichelzarten Seite ein bisschen zeigen, was komplett das Gegenteil von dem ist, was wir noch im EU-Wahlkampf vor einigen Monaten gesehen haben. Wer sich erinnert, die Wahlplakate waren da eher düster, haben ein düsteres Bild von der Zukunft auch gezeichnet und jetzt ganz anders, das ist ja nur ein Beispiel, auch auf den anderen Plakaten, die es da gibt, ist er da eher in Richtung Familie und da hat der Generalsekretär auch schon gemeint, also all jene, die Hoffnung haben, für die ist es jetzt eine gute Zeit. Also da haben sie ein bisschen umgedreht für den Nationalratswahlkampf.
Amen. Also Herbert Kickl inszeniert sich nicht nur so ein bisschen als Vater der Österreicherinnen und Österreicher, vielleicht als heiliger Vater aller Österreicherinnen und Österreicher. Was hast du uns denn noch für Themen mitgebracht? Du hast gesagt, Wahlkampf ganz generell auch ein Thema natürlich.
Wahlkampf ganz generell, da ist nämlich auch, wir bleiben noch ganz kurz bei der FPÖ, nämlich auch ein Saga von Herbert Kickl in den letzten Tagen komplett viral gegangen.
Aber vielleicht, das ist nicht das erste Mal. Nur das passiert öfter.
Ist nicht das erste Mal. Er ist natürlich einer, der auch mit seinen Reden immer schon aufgefallen ist. Hören wir uns kurz an, was er da in Hallein beim Wahlkampfauftakt in Salzburg gesagt hat.
Da will ich gar nicht dabei sein, bei diesen Heuchlern, bei dieser Inzuchtpartie.
Genau, also er bezeichnet da alles sozusagen als ja, Inzestpartie. Wie ist das zu verstehen?
Bei den Salzburger Festspielen.
Bei den Salzburger Festspielen und das ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Was hat er damit gemeint? Hat er damit die Salzburger Festspiele gemeint? Und da ist natürlich allen voran die Reaktion darauf auch heute viral gegangen. Caroline Edtstadler von ÖVP-Verfassungsministerin hat gemeint, das ist komplett respektlos natürlich. Also die hat da überhaupt nicht lange gebraucht, um zu reagieren. Auch der Festspieldirektor selber hat gemeint, diese Aussage disqualifiziert sich sozusagen von selbst. Die FPÖ selbst hat versucht, das Ganze ein wenig zu relativieren. Nein, damit sind natürlich nicht die Gäste oder auch die Künstler bei den Festspielen gemeint, sondern grundsätzlich, so ist heute die Verteidigung gewesen oder die Erklärung im Visier stand der Bundespräsident, der in seinen Eröffnungsreden immer wieder Brückenbauer sein möchte und offenbar aber genau das Gegenteil in der Politik zeigt. Also so die Erklärung der FPÖ dazu.
Werbung machen für die eigene Partei, das kennen wir jetzt also schon bei den Politikern und Politikerinnen, aber es gibt ja eigentlich auch Werbungen anscheinend momentan, die auch gerade für Aufsehen sorgen und gar
für einen
nicht
Scherz. Für einen Scherz.
Nicht Werbung für Politiker, sondern
eigentlich
Werbung
nicht für Möbel,
Politiker, genau, aber mit Politikern als Werbeträger.
Aber quasi. Der ein oder andere hat ihn vielleicht nicht gesehen, den Werbespot, den du gerade anspielst. Wir haben ihn auch mitgebracht. Es ist ein Werbespot von einer großen Möbelhauskette und der beschäftigt sich auch mit dem Wahlkampf halt ein bisschen auf eine scherzhaftere Art und Weise. Schauen wir kurz rein.
Die beste Wahl.
Was die KI so kann.
Ja, auch die Gesichter, oder? Das ist gut gemacht, aber auch mit den Gesichtern. Ne?
Es ist gut gemacht, darin werden die Spitzenkandidaten der Parteien sozusagen zu Kindergartenkindern, also werden sie daher gezeigt und zum einige kennen sicher noch zum Pippa Butzemann da ein bisschen tanzen. Der Originaltext ist natürlich ein ganz anderer als hier. Also da wird eigentlich jede Partei so ein bisschen, und auch die Spitzenkandidaten so einfach ein bisschen, ja, ein bisschen veräppelt, sagen wir mal so, und ein bisschen verarscht. Und die Möbelkette ist ja schon bekannt dafür. Das haben sie zuletzt 2019 auch schon gemacht, wo noch Sebastian Kurz und auch Pamela Rendi-Wagner mitgemacht haben. Da hat es auch schon einen ähnlichen Spot gegeben. Also ja, der Scherz darf nicht immer fehlen. Aber es gibt auch Kritik, wenn ich das noch kurz sagen darf. Und zwar die Sprecherin des Netzwerks für elementare Bildung hat gemeint, das sei Diffamierung der Bildungsarbeit im Kindergarten. Also die hat das sehr ernst genommen und nicht für gut befunden.
Vielen Dank, Alexander Nindl, für diesen Überblick. Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren, auch was diese Themen betrifft. Und das wird natürlich auch weiter noch uns beschäftigen. Ein Thema gibt's noch, das du uns mitgebracht hast, und zwar Angriffe auf die Ukraine. Russland hat da ziemlich verheerende Luftangriffe gestartet auf die Ukraine.
Es war wahrscheinlich mit einer der schwärzesten Tage, den es in der Ukraine gegeben hat, seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Raketen, Marschflugkörper, Drohnen aus der Luft. Also der Beschuss, der war tatsächlich enorm. 15 der 24 Regionen sind da in der Ukraine betroffen gewesen. Auch im Umfeld von Kiew hat es da Beschuss und Alarm gegeben. Und zwar ganze 8 Stunden haben in Kiew die Sirenen geheult. Und wohin gehen dann dort die Bewohner? Natürlich in die Schutzbunker und unter anderem auch in U-Bahnen befinden sich dort die Schutzbunker. Und wie das dann ausschaut und wie da auch der Zusammenhalt ist, das habe ich auch mitgebracht. Schauen wir uns das kurz an. Wieder mal sehr bewegende Videos, die uns da erreichen. Wir berichten selbstverständlich auch noch in den nächsten Tagen über die Situation vor Ort. Wechseln jetzt aber das Thema und kommen zu etwas völlig anderem. Ich weiß nicht, habt ihr eigentlich einen Kebab-Dealer des Vertrauens?
Es gibt 2, 3 Kebab-Standeln in Wien, je nachdem, wo ich mich befinde, weiß ich auf jeden Fall, wo ich einen richtig guten, geschmackigen Kebab herkriege.
Der
hoffentlich auch
gesund. Ich kann es auch nur sagen, ohne Namen.
Schwierig.
Und überall sind sie offenbar nicht geschmackig. Ganz interessant aufgedeckt hat das nicht das Gesundheitsamt, sondern die Finanzpolizei, die ja eigentlich nicht für Hygiene und sonstige Sachen zuständig ist. Das ist im Rahmen von mehreren Razzien, haben sie da die Hygienezustände entdeckt, die da teilweise katastrophal sind. Also es gab da Razzia-Aktionen scharf, habe ich schon gelesen,
teilweise etwas zynisch. Mit scharf.
Aktionen mit scharf, genau. Jedenfalls 220 Betriebe hat sich die Finanzpolizei da angeschaut. 270 Verstöße insgesamt haben sie da entdeckt, alle möglichen Verstöße von, es gibt gar keine Registrierkasse, die Registrierkasse wird nur halbarzt eingesetzt. Menschen, die nicht gescheit angemeldet sind, also arbeitsrechtliche Dinge und eben auch, dass es von der Hygiene her tatsächlich einige gibt, die nicht nur einen Mangel aufweisen, sondern so katastrophale Zustände haben, dass es eben an die Behörden weitergeleitet worden ist. Was da der zuständige Leiter der Finanzpolizei dazu zu sagen hat, wie sich das Ganze bei der Razzia dargestellt hat, das schauen wir uns an.
Immerhin gab es dort 2 so gravierende Verstöße in Oberösterreich und einen in Salzburg, dass wir die zuständigen Behörden verständigen mussten, sei es, weil dort teilweise verschimmelte Lebensmittel vorgefunden wurden, beziehungsweise dass eben völlig unbrauchbares Equipment verwendet wurde. Also ich würde schon sagen, dass es doch auffällig ist, dass wir so eine hohe Anzahl an Verstößen auf allen Ebenen haben, nämlich dass sowohl die Registrierkasse als auch die arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht eingehalten werden. Also in Summe ist es doch mehr, als wir auch erwartet hätten.
Das hört sich wirklich nicht geschmackig an, sondern eher grauslich. Aber jetzt stellt euch vor, das ist der absolute Lieblingskebabstand von euch. Genau da passiert das dann. Denkt man sich dann,
ne?
Ja, aber denkt man sich dann vielleicht, man will nicht überall wissen, was drin ist.
Das dürfte auf jeden Fall, diese Kontrollen dürften einigen.
Aber es wurde ja jetzt eh gemeldet.
Na, vielleicht wird es jetzt besser. Vielleicht wird es besser.
Abstand gar nicht.
Er hat ja auch dazu gesagt, grundsätzlich sind ja die Hygienezustände ja alle in Ordnung. Also das war natürlich auffällig, dass das jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit, dass da mehrere gefunden worden sind. Aber jetzt die Kirche im Dorf lassen.
Gibt es also immer noch auch anständige und gute Kebabstandeln in Wien. Ich hoffe, dass und Österreich auch das meine dazu gehören. Vielen Dank, Alexander Lindl, auf jeden Fall für diesen uninteressanten Überblick. Nach der Werbung geht es bei uns gleich weiter, und zwar mit der Frage, wie kaputt ist eigentlich das Koalitionsklima zwischen ÖVP und Grünen? Und sollen abgelehnte Asylwerber auch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden? Und nicht zuletzt, warum steht die Legalisierung von Cannabis plötzlich nicht mehr im Wahlprogramm der Grünen?
Ja, das und mehr besprechen wir gleich mit der grünen Klimaschutzministerin Leonore Gehwessler. Mein Kollege Jakob Wirl wird sie interviewen. Willkommen zurück bei Beide Seiten Live. Ja, von den einen wird sie bewundert für ihre Standhaftigkeit und den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Von den anderen wird sie als Querulantin abgetan. Die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gehwessler. Erst vor kurzem stimmt sie, obwohl mit der ÖVP anders ausgemacht, für Österreich auf EU-Ebene für das Renaturierungsgesetz. Ein absolutes Novum und eine Entscheidung, die den Haussegen erneut schiefhängen lässt. Dafür regnet es nicht nur scharfe Worte vom Koalitionspartner, sondern sogar Anzeigen. Innerhalb der eigenen Partei ist die Ministerin genau wegen solcher Aktionen sehr beliebt. Denn wie sollte eine Klimaschutzministerin, deren Aufgabe es ist, das Klima zu schützen, argumentieren, einem Gesetz, das ein beeinträchtigtes Ökosystem wiederherstellen möchte, nicht zuzustimmen? Doch wäre trotz aller Unstimmigkeiten eine neuerliche Koalition mit ÖVP und Grüne denkbar? Und welche Position nimmt die Ministerin nach dem islamistischen Attentat in Solingen in Sachen Abschiebungen ein? All das und noch vieles mehr erfahren Sie jetzt. Leonore Gehwessler ist nämlich im Interview mit Jakob Wirl.
Ganz genau so ist es, und ich begrüße Sie jetzt zum Interview des Tages hier bei mir im Studio, Klimaministerin Leonore Gehwessler von den Grünen. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend.
Frau Gehwessler, Sie wissen, es ist unsere Premierensendung. Es ist heute das erste Mal, dass beide Seiten live ausgestrahlt wird.
Dann ist mir eine Ehre, bei der Premiere dabei zu sein.
Das ist würdig und recht. Ich möchte mit Ihnen, das ist gleich ein bisschen eine Vorankündigung, nicht nur für Sie, sondern auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher, natürlich auch über tagespolitisch aktuelle Themen sprechen, wie zum Beispiel das Wahlprogramm der Grünen, das heute von Ihnen präsentiert wurde zum Wahlkampfauftakt. Aber zur Feier des Tages gewissermaßen haben wir uns auch zwei, drei Fragen überlegt, die vielleicht nicht ganz gewöhnlich sind, die Sie sonst vielleicht nicht gestellt bekommen. Aber Beide Seiten Live ist ja auch keine gewöhnliche Nachrichtensendung. Und im Übrigen glaube ich auch, dass das durchaus informative Antworten noch sein können von Ihrer Seite für unsere Seherinnen und Seher. Aber fangen wir vielleicht mal an mit dem Wahlprogramm. Da geht es um viele Dinge natürlich, Wirtschaft, Bildung, Klimaschutz, ganz klar. Jetzt ist es so, dass die Grünen ja massiv verlieren derzeit. Also in Umfragen schaut es so aus, als würden die Grünen doch relativ klar verlieren im Gegensatz zur vergangenen Wahl. Gibt es da ein Thema für Sie, wo Sie sagen, das ist das Thema, auf das wir setzen müssen, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass sie auch weiterhin bzw. einmal mehr grün wählen? Mit welchem Thema wollen Sie verlorene Wählerinnen zurückholen?
Also ja, wir sind auf einer Aufholjagd, und ich komme gerade von unserem Wahlkampfauftakt. Wir haben die Bilder gesehen, und das macht mich zuversichtlich, weil ich sehe da ganz viele Menschen, die gemeinsam um jede einzelne Stimme laufen, weil jede einzelne Stimme ist ein Mandat für starken Klimaschutz in der nächsten Regierung. Und wenn die Grünen bewiesen haben und wenn die Grünen gezeigt haben, dass sie nicht nur für Dinge stehen und in Programme schreiben und in Wahlprogramme schreiben, sondern diese auch durchsetzen, dann sieht man das in 5 Regierungsjahren. Und Sie reden jetzt mit der Klimaschutzministerin, das sieht man im Klimaschutz sehr, sehr deutlich. Wir haben gesehen, unsere Emissionen sinken 6,4% weniger. Das ist nicht zufällig, das ist das Ergebnis harter grüner Klimaschutzarbeit. Grüne Klimaschutzpolitik wirkt. Wir reden nicht nur drüber, wir tun's, und wir tun das gemeinsam mit ganz, ganz vielen Menschen in unserem Land. Hunderttausende, die ihre Heizungen rausreißen und durch erneuerbare Heizsysteme ersetzen, nimmer Öl und Gas. Hunderttausende, die Photovoltaik aufs Dach tun, tausende Betriebe, die mit dabei sind und investieren. Über 1 Million Menschen, die mit dem Klimaticket unterwegs sind in diesem Land. Deswegen ein ganz großes Danke für alle, die hier Seite an Seite mit uns für den Klimaschutz kämpfen. Aber ich kann eines sicher sagen, in der nächsten Regierung, Klimaschutz gibt's nur mit den Grünen. Den gibt's nicht mit der ÖVP, mit der SPÖ. Von der FPÖ rede bei dem Thema gar nicht. Klimaschutz gibt's nur mit den Grünen, und darum geht's bei dieser Wahl.
Also Klimaschutz für Sie naheliegenderweise das Thema Nummer 1. Ein Thema, das ja viele Österreicherinnen und Österreicher bewegt und das jetzt auch wieder Fahrt aufnimmt, eine Diskussion aufgrund des Terroranschlags in Deutschland, das ist natürlich die Frage nach Abschiebungen, die Frage nach restriktiveren Regeln auch für Asylwerbende. Und da fordern die Grünen, da fordern Sie in Ihrem Wahlprogramm legale Fluchtrouten nach Österreich bzw. nach Europa. Gleichzeitig ist es so, dass da kaum ein Monat derzeit vergeht in Europa ohne einen Terroranschlag, der in Wien zumindest vereitelt wurde. Messerstechereien, Messerattacken, ein Bandenkrieg in Wien zwischen Syrern und Tschetschenen etc. Können Sie nachvollziehen, dass es immer mehr Menschen gibt, auch in Österreich, die sagen, auch in Deutschland, es reicht, Grenzen dicht, genug ist genug?
Also zuerst einmal die Bilder aus Deutschland und die Nachrichten aus Solingen machen mich wirklich betroffen und mein volles Mitgefühl den Angehörigen dort, das gehört mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Das ist ein Angriff auf unsere Demokratie, auf unsere Freiheit, auf unsere Art zu leben und das gehört mit voller Härte bestraft. Wir Grüne haben immer, seit ich dabei bin, kann ich das auch persönlich bezeugen, zwei Grundprinzipien verfolgt in dieser Politik, nämlich einerseits Menschlichkeit. Ja, wir stehen zu den Menschenrechten. Ja, wenn jemand Anspruch auf Asyl hat aufgrund einer persönlichen Verfolgung, dann gibt es ein geltendes Asylrecht, aber Ordnung. Menschlichkeit und Ordnung, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das gilt bei der Frage, wann hat jemand sein Asylrecht auch verwirkt, wenn es massive Angriffe, terroristische Angriffe gegen die Grundfesten eines Staates gibt. Ja, dann muss man auch sagen, es gibt ein Thema Ordnung, das greift dann, der hat dann auch einen Schutz verwirkt. Und diese beiden Seiten hat der grüne Zugang zu Migration, zu Asyl- und Migrationspolitik sehr, sehr deutlich in den letzten Jahren. Also insofern ist das auch das, worauf wir schauen müssen und diese Balance zu halten.
Hören wir uns vielleicht an, was Werner Kogl, der Parteichef, heute auch gesagt hat beim Wahlkampfauftakt der Grünen. Da ging es nämlich natürlich auch um das Thema Migration, Abschiebungen und Zuwanderung. Schauen wir mal rein.
Die Lösungen können aber auch keine Scheinlösungen sein. Und deshalb, glaube ich, geht es darum, dass wir klipp und klar mit aller Härte des Gesetzes vorgehen, auch vorher schon Terrorbekämpfung betreiben, mit Prävention, aber auch mit sonst härteren Maßnahmen. Das ist überhaupt keine Frage. Und das Wichtigste ist für mich, scheint ja, dass wir in Europa zu einer Lösung kommen müssen.
Auf gesamteuropäischer Ebene zu einer Lösung zu kommen, sagt Werner Kogl. Und die Rechtslage müsse eben auch angepasst werden, dahingehend, dass es eben möglich ist, hier vielleicht auch härter durchzugreifen. Und das wäre gleichzeitig meine nächste Frage auch. Ist da vielleicht die Rechtslage nicht ausreichend? Also wenn Sie sagen, Ordnung muss Ordnung bleiben, vielleicht muss man die Ordnung dann soweit anpassen, dass nicht nur das Menschenrecht von jenen geachtet wird, die nach Europa fliehen und vielleicht einen legitimen Asylgrund haben, sondern auch zum Beispiel von, weiß nicht, einer jungen Frau, die in Wien Favoriten nach 10 am Abend noch sicher nach Hause gehen möchte. Das Recht auf Sicherheit ist genauso ein Menschenrecht.
Selbstverständlich. Deswegen haben wir, Sie haben es vorher angesprochen, auch bei der Frage Messerstecherei und die Situation, die wir in Wien jetzt an einigen Stellen gehabt haben, eine sehr klare Position. Johannes Rauch hat einen 6-Punkte-Plan vorgelegt. Messer tragen in der Öffentlichkeit, nein. Im alkoholisierten Zustand, nein. Unter Jugendliche, unter 18-Jährigen oder Jugendlichen besonders gefährliche Waffen verkaufen, nein. Also da haben die Grünen einen sehr, sehr klaren Standpunkt zu dieser Frage, weil wir eben einen legitimen Anspruch auch auf Sicherheit haben in diesem Land.
Soll es Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien geben?
Recht und Ordnung. Es gibt eine Grundlage auch des Verfassungsgerichtshofs, der sagt, das ist eine Einzelfallprüfung und die steht.
Also ja.
Es ist eine Einzelfallprüfung, es gibt ein Verfassungsgerichtshof, es gibt ein Verfassungsgerichtshofurteil dazu und das gilt es mit Leben zu erfüllen und das ist die Rechtslage, die gilt.
Wir wechseln das Thema und kommen zum nationalen Energie- und Klimaplan. Der liegt jetzt endlich vor, der ist lang diskutiert worden in der Koalition drüber. Und da gibt es einen Kommentar dazu von der ÖVP, nämlich von Caroline Edtstadler, die da auf X Folgendes dazu schreibt. Wir können uns das gemeinsam anschauen. Bitte nicht verunsichern lassen, eine Abschaffung des Dieselprivilegs oder der Pendlerpauschale ist in diesem Energie- und Klimaplan nicht vorgesehen. Die Frage an Sie, Frau Gewessler, wird dieses Dieselprivileg jetzt abgeschafft oder nicht?
Also ich habe die Diskussion in den letzten Tagen natürlich verfolgt und es tut mir leid, das ist das Prinzip, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wir haben in diesem Klimaplan deutlich gemacht, erstens Gute Neuigkeiten. Wir erreichen unser Klimaziel. Das zeigt, Österreich kann das, Österreich schafft das. Wir können unser Klimaziel erreichen. Und es sind wirklich gute Nachrichten angesichts der Bilder, die Sie auch, die die letzten Tage und Wochen die Medienlandschaft dominiert haben. Vermurrungen, Überschwemmungen. Vorarlberg war zwischendurch auf der Straße abgeschnitten von Tirol und vom Rest Österreichs. Da kann die Antwort nicht sein, Kopf in den Sand stecken, weiter wie bisher. Die Antwort darauf ist Klimaschutz. Und das heißt natürlich, und da hat Caroline Edtstadler zugestimmt, wie auch alle anderen ÖVP-Minister, in diesem Plan steht schwarz auf weiß die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen in der Höhe von 2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist nicht nichts, das ist richtig viel. Ja, aber heißt
das, dass das Dieselprivileg damit fällt?
Das ist richtig viel. Und wir werden dieses Ziel nicht erreichen, ohne dass wir die großen Dinge angehen. Und ja, da gehört das Dieselprivileg dazu. Da gehört Dienstwagenbesteuerung dazu und das muss sie nicht mir glauben, das kann sie dem Finanzminister glauben. Der macht eine Liste der klimaschädlichen Subventionen, da steht das ganz vorne drauf. Und ganz ehrlich gesagt, die Menschen in unserem Land, schauen wir nach Tirol, die wissen, was es bedeutet, wenn wir die Tankstelle Europas sind für die Frechter. Und die leiden unterm Verkehr, die leiden unterm Transit, die haben die schlechte Lebensqualität. Und deswegen, ja, soll man da hinschauen, soll man da anfangen. Und das legt dieser Plan schwarz auf weiß fest, 2 Millionen Tonnen CO2. Ehrlichkeit in der Politik heißt, ja, da müssen wir die großen Dinge angehen. Und genau das werden wir auch tun. Aber gut ist, dass die Grünen in einer Regierung sitzen, die dann solche Dinge auch durchsetzen. Deswegen geht es genau um diese heißt, Richtungsentscheidung.
Aber das heißt, wenn Caroline Edtstadler sagt, dass das Dieselprivileg bleibt, dann ist sie unehrlich, sagen Sie?
2 Millionen Tonnen CO2 ist ein richtig großes Ziel. Und das ist allen bewusst, das geht nicht mit klein-klein. Da werden wir die großen Dinge angehen müssen, da werden wir und die großen Dinge, wie gesagt, Liste ist vom Finanzminister, nicht von mir, das sind ganz vorne dabei, das Dieselprivileg. Da ist ganz vorne dabei die Art und Weise, wie wir Dienstwegen besteuern. Da ist die Frage, braucht es eine Stellplatzverpflichtung im Wohnbau zum Beispiel ganz vorne dabei. 2 Millionen Tonnen werden wir anders nicht hinkriegen.
Also ich nehme zur Kenntnis, dass Sie da möglicherweise einfach unterschiedlicher Meinung sind oder dass das nicht so klar geregelt ist.
Es ist schwarz auf weiß im Klimaplan 2 Millionen Tonnen. Aber wie gesagt, die große Nachricht dieses Klimaplans ist, wir können unser Ziel erreichen und das ist wirklich nach Jahrzehnten klimapolitischen Stillstands in diesem Land sind das wirklich großartige Nachrichten, weil ÖVP, SPÖ, FPÖ haben lange über Klimaschutz geredet, aber es ist Jahrzehnte nichts passiert. Mit den Grünen verändert sich das.
Frau Gewessler, wie oft waren Sie eigentlich in den letzten 4 Jahren mit einem Regierungskollegen oder einer Regierungskollegin von der ÖVP nach der Arbeit auf ein Bier oder auf einen Apfelsaft gespritzt oder was auch immer?
Also ich trinke auch Bier, ja, ich trinke auch einen Apfelsaft gespritzt, aber wir haben regelmäßig mit den mit auch den Clubs und oder in der Regierungsmannschaft auch gemeinsame Abendveranstaltungen oder ähnliches.
Ja gut, das ist also Arbeit quasi immer noch. Also dass man nach der Arbeit dann noch auf ein Bier geht, sich nochmal zusammensetzt oder eine Kleinigkeit isst.
In einer Regierung geht es darum, professionell zusammenzuarbeiten. In einer Regierung ist keine, oder Koalition ist keine Liebesheirat. Ja, in einer Regierung geht es darum, für ein Land Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam professionell und bestmöglich zusammenzuarbeiten. Und genau das tun wir. Und ja, manchmal gibt es auch andere Gelegenheiten, bei denen man sich trifft oder mit denen sich austauscht. Aber das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, was die Menschen in unserem Land von uns erwarten. Die erwarten sich Lösungen für ihre Probleme und darum geht es, die zu liefern.
Ja, ich glaube, sie erwarten sich schon auf, dass möglichst wenig gestritten wird. Deswegen darauf zielt die Frage ab, sind Sie bei Sie oder bei Du eigentlich? Sitzen Sie sich oder sind Sie
Nein,
bei
Du? Nein, also, wir sind bei Du.
Also Sie sagen Caroline zu Frau Edtstadler.
Wir sind alle bei Du, ja.
Kanzler sagt Leonore zu Ihnen. Mhm. Jetzt
ich auch Karl zu ihm.
Für dich sagen Sie Karl, das habe ich mir fast gedacht. Logischerweise, jetzt haben Sie erst vor wenigen Tagen bekräftigt, dass Sie Ministerin bleiben möchten. Ja. Sie sagen, Sie bewerben sich auf jeden Fall für diesen Job. Sie machen den Job offensichtlich sehr, sehr gern. Die Frage an Sie, würden Sie auch einer Neuauflage der schwarz-grünen Koalition zur Verfügung stehen? Also auch zum Beispiel mit Caroline Edtstadler als Kollegin?
Warum nicht?
Ausgezeichnet.
Also ich bewerbe mich um die Verlängerung. Ich bewerbe mich um die Verlängerung. Das hat sich in den letzten Wochen nicht geändert. Und auch ganz klar, warum? Ja, wir haben in den letzten 4 Jahren gezeigt, vom Ökostromrekord zum Klimaticket, vom Pfand zum Bahnausbau. Ja, wir können harte Arbeit im Klimaschutz. Ja, die Grünen reden nicht nur drüber, sie setzen es auch durch. Aber heißt es, wir sind fertig? Nein, natürlich nicht. Ich habe noch für viele Legislaturperioden viel zu tun. Und deswegen alle, die überlegen, am 29.09. das Kreuzerl bei den Grünen, das garantiert Ihnen, dass der Klimaschutz auch weiter ambitioniert verfolgt
ein
wird.
Ein Thema, das sicher nicht das Wichtigste ist, aber es ist mir aufgefallen, es steht nicht im Regierungsprogramm drin. Darum frage ich Sie einfach direkt, soll Cannabis in Österreich entkriminalisiert bzw. legalisiert werden?
Also wir haben prinzipiell, ich meine, Sie haben es jetzt selber so eingeleitet, ich glaube, das ist jetzt nicht das drängendste Problem, das auch Absolut. Unsere Zuseherinnen und Zuseher beschäftigt, aber die Frage begleitet ja auch Nachbarländer. Deutschland zum Beispiel macht ja gerade einen Versuch mit der Entkriminalisierung und ich glaube, es ist gut, wenn wir da hinschauen, auch von den Erfahrungen lernen und dann uns darauf auch wissenschaftsbasiert weiterentwickeln.
Bleiben wir noch kurz beim Thema Koalitionsbildungen, mögliche Koalitionen. Das ist zwar natürlich vor der Wahl ein bisschen müßig, sich da allzu große Gedanken darüber zu machen. Aber was mich interessieren würde, Sie sind mittlerweile, die Grünen, mehr oder weniger gleich auf mit der Bierpartei. Betrachten Sie Dominik Vlasny als ernstzunehmenden Konkurrenten, beziehungsweise wie ernst nehmen Sie Dominik Vlasny auch als politischen Mitbewerber? Ist das für Sie eher eine Spaßpartei oder ist das ein ernstzunehmender politischer Mitbewerber?
Also zuerst, jedem steht in einer Demokratie frei, sich zu engagieren. Und ich freue mich über Menschen, denen Demokratie wichtig ist. Und sie sagen, sie organisieren sich und engagieren sich auch parteipolitisch. Ich muss sagen, ich habe noch relativ wenig Inhalt nachvollziehbar für mich gesehen. Insofern sehe ich zweitens auch nicht meine Hauptaufgabe darin sozusagen Parteiprogramme anderer Parteien zu analysieren. Ich kann Ihnen sehr klar sagen, wofür die Grünen stehen und warum es sich auszahlt, die Grünen zu wählen. Und das werde ich auch die nächsten 5 Wochen mit großer Überzeugung, mit großem Engagement, mit großem Werf in ganz Österreich machen, weil jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme für den Klimaschutz. Bei uns weiß man nämlich, was man kriegt.
Die möglicherweise wichtigste oder wesentlichste Frage zu guter Letzt. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht?
Ich lache häufig herzhaft und heute beim Wahlkampfauftakt sicher auch. Ja, und ich weiß sogar schon wann. Wir hatten ja Kinderschminken, man hat Alma Sadic gesehen, weil es geht ums gute Miteinander, auch in der Gesellschaft. Und ein kleines Mädel ist als Drachen geschminkt gekommen und hat dann gezeigt, was ein Drachen tut und Feuerspeien. Und das war wirklich sehr herzerwärmend und auch sehr, sehr nett und lustig. Und da habe ich herzhaft gelacht.
Frau Gewessler, vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Nicht zu lachen hat unser lieber Kollege Werner Seeger. Sein Arbeitstag beginnt nämlich erst in wenigen Minuten. Werner, worum geht's denn da heute bei dir bei Wild umstritten?
Wild umstritten ist zurück aus der Sommerpause und auch wir besprechen natürlich den Wahlkampfauftakt der Grünen, die Wahlkampfprobleme bei der SPÖ, bei Andreas Babler und so manche Wahlkampfaussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dann sprechen wir auch über diesen schrecklichen mutmaßlichen Terrorangriff von Solingen am Wochenende. All das besprechen wir mit unseren Gästen, mit der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Gdolski, dem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und mit Falter-Journalist denn Barbara tot. Wir freuen uns auf Sie.
Gut besetzt also jedenfalls das heutige Wild umstritten. Unser Kollege Andreas Rossmeißel, der ist aktuell übrigens auch mit ehemaligen Spitzenpolitikern unterwegs. Andi, wo genau bist du denn unterwegs und was wird dort aktuell besprochen?
Ja, hallo Bianca, hallo Jakob. Ich melde mich hier aus einem kleinen Bergdorf im Tiroler Unterland, nämlich Alpbach. Da findet einmal im Jahr das sogenannte Europäische Forum Alpbach statt. Das ist ein Politkongress, der ist immer so in der zweiten Augusthälfte. Und dort treffen sich Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, Experten, aber auch Studierende, um über die Zukunft der Welt, die Zukunft Europas und halt auch ein bisschen über die Zukunft Österreichs zu sprechen. Da gibt es viele Panels, wo ehemalige Präsidenten sitzen, wo aktuelle Premierminister sitzen, wo viele Ministerinnen und Minister auch aus Österreich dabei sind und die diskutieren da auf Augenhöhe mit eben Studierenden, mit Menschen aus der ganzen Welt, wie es denn so in der Politik weitergehen könnte. Neben den großen Problemen der Welt macht aber natürlich auch der österreichische Wahlkampf nicht Halt vor Alpbach. Sind ja einige Minister zu Gast, unter anderem konnte ich heute mit Caroline Edtstadler reden, der Europaministerin und Verfassungsministerin, habe mit ihr über die endende Koalition mit den Grünen gesprochen, aber auch ein wenig einen Ausblick auf den 30. September gewagt, also den Tag nach der Nationalratswahl. Ich habe mit ihr über mögliche Koalitionsvarianten geredet und habe sie auch auf das Thema Koalition mit der FPÖ angesprochen und vielleicht können wir kurz reinhören, was Caroline Edtstadler da heute zu sagen hat.
Sie wissen, ich habe hier gewisse rote Linien für mich aufgestellt, insbesondere wenn wir von demjenigen reden, der in der FPÖ vorsitzt, weil er einfach aus meiner Sicht extremste Ansichten hat, die sich für mich und mit mir und meiner Politik und dem Verständnis dafür nicht vereinbaren lassen. Aber alles andere ist, glaube ich, auch gegenüber dem Wähler eine Wertschätzung, wenn wir jetzt einmal den Wahlkampf führen, intensiv führen, denn am 30. September ist es zu spät und dann wird einmal gezählt und analysiert und dann wollen wir eine gute Regierung für eine gute Zukunft, einen starken Österreich in einer starken Europäischen Union aufstellen.
Ja, Caroline Edtstadler schließt also nicht nur eine Koalition unter einem Kanzlerkickl aus, nein, sie will auch nicht in einer Koalition sein, wo Herbert Kickl Minister ist. Also sprich, die FPÖ müsste sich quasi komplett von ihrem jetzigen Parteiobmann trennen. Wie realistisch das ist, das gilt es dann am 30. September sich anzuschauen. Aber wir haben nicht nur über österreichische Innenpolitik hier geredet. Nein, man hat auch die Chance, mit ehemaligen Politikern zu sprechen. Und einer der bekanntesten, der sicher hier ist, der auch in den nächsten Tagen hier sein wird, das ist Joschka Fischer. Joschka Fischer, die meisten kennen ihn, glaube ich, noch als ehemaligen Außenminister, ehemaligen Vizekanzler, ehemaliger Grünen-Chef in Deutschland. Und er war natürlich immer ein Außenpolitik-Experte. Deshalb habe ich mit ihm heute ein längeres Interview führen können, habe mit ihm hauptsächlich sehr viel über Populismus geredet, aber auch über den Ukraine-Krieg gesprochen und wie seine Sicht auf die Dinge dort ist und habe unter anderem mit diesem Vorwurf konfrontiert, der oftmals den Westen gemacht wurde, nämlich, dass die NATO-Osterweiterung den Krieg provoziert hätte, dass sich Putin also quasi jetzt nur gewehrt hätte gegen diese NATO. Hören wir uns mal an, was Joschka Fischer dazu sagt.
Putin hat keine Angst vor der NATO. Putin hat Angst vor der Demokratie. Für Putin ist die Hauptsorge, dass es zu keiner weiteren Farbenrevolution kommt, wie in Kiew die Orangene Revolution damals oder die anderen Farbenrevolutionen in Georgien und Ähnliches. Sollte die Ukraine verlieren, sollte Putin gewinnen, wird er dann aufhören? Nein, er wird weitermachen, weiter westlich. Und was liegt weiter westlich? Unter anderem ihr schönes Österreich.
Ja, ganz spannende Ansagen da von Joschka Fischer. Also das ganze Interview kann man sich auf puls24.at nachschauen oder auch auf Join und damit wieder zurück zu euch nach Wien.
Ja, interessante Einblicke. Vielen Dank, Andreas Rossmeißl, für diesen Bericht aus Alpbach.
Ja, kaum zu glauben, aber das war's jetzt tatsächlich mit unserer ersten Sendung Beide Seiten live. Schön, dass Sie bei unserer Premiere dabei waren.
Uns hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen natürlich dann wieder dabei sind. Hier geht es jetzt weiter mit
unserem Kollegen Werner Seeger. Wir haben es ja schon angekündigt und wild umstritten.
Schönen Abend, auf Wiederschauen.
Und Baba.